Rainer glaubt ja, dass jeder Mensch eine Ahnung von Gott hat. Und ich würde das eher psychologisch sehen. Ich glaube daran, dass jeder Mensch sich im Grunde nach Gott sehnt. Und wir können als Priester, als Seelsorger oder als Theologen die Menschen nur berühren, wenn wir an ihre Sehnsucht glauben. Wenn wir sie belehren wollen mit unserem Glauben, dann reden wir über ihre Köpfe hinweg.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Der Hörer des Wortes. Der Benediktinermönch Anselm Grün über das Erbe Karl Rahners. Hallo, ihr hört mit Herz und Haltung den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und aus der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Er gilt als einer der wichtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts und am 5. März wäre er 120 Jahre alt geworden. Karl Rahner. Was ist das Erbe Karl Rahners heute für die Theologie, aber auch für die Kirche und nicht zuletzt mit Blick auf die Frage, was heute christliche Spiritualität bedeutet? Darüber sprechen wir hier und heute mit dem Benediktiner und Bestsellerautor Anselm Grün, der vor 50 Jahren über Karl Rahners Kreuzestheologie promoviert hat. Die Herder-Korrespondenz hat Rahner in ihrem Märzheft einen Themenschwerpunkt gewidmet und darin hat Anselm Grün ein intellektuelles Porträt des Jahrhunderttheologen geschrieben. Seine These mit Blick auf das bevorstehende Osterfest lautet: Gott vergibt, weil er Gott ist und nicht, weil Jesus gestorben ist. Aber das Kreuz vermittelt die vergebende Liebe Gottes. Das ist auch 40 Jahre nach dem Tod Rahners höchst relevant. Und gleichzeitig können wir von Karl Rahner lernen, theologisches Sprechen, das darf nicht abstrakt sein, sondern muss die Menschen in ihrem Innersten berühren. Anselm Grün ist Mönch der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach, geistlicher Begleiter und Kursleiter in Meditation, Fasten, Kontemplation und tiefenpsychologischer Auslegung von Träumen. Seine Bücher rund um Spiritualität und Lebenskunst sind weltweite Bestseller in über 30 Sprachen. Und mit ihm gesprochen hat mein Kollege Stefan Ort, der Chefredakteur der Herder-Korrespondenz. Anselm Grün über Karl Rahner. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Pater Anselm, am 5. März wäre Karl Rahner 120 Jahre alt geworden. Ende des Monats, am 30. März, ist Rahner vor 40 Jahren im Alter von 80 Jahren gestorben. Wir sind also jetzt sozusagen im Karl Rahner Gedenkmonat. Sie haben vor 50 Jahren über Karl Rahner promoviert. Wie sind Sie eigentlich auf Karl Rahner gestoßen?
Ich hatte zuerst das Thema Erlösung durch das Kreuz. Meine Lizenziatsarbeit war Paul Tillich und da wollte ich eigentlich über ihn promovieren und dann war bei Küng aber jemand, der über Paul Tillich schon promoviert hat, über ein ähnliches Thema. Und dann habe ich überlegt, wen könnte ich sonst nehmen? Und dann bin ich auf Karl Rahner gestoßen, weil natürlich in der Theologie habe ich ihn immer wieder studiert und manchmal war er mir zu schwer, aber er war immer interessant und neu. Und dann habe ich mich auf Karl Rahner verlegt und ja, alles, was damals geschrieben war, habe ich auch gelesen, so 10.000 Seiten etwa, und studiert. Und das hat mich dann doch sehr fasziniert, weil er ein sehr klarer Denker ist und neue Gedanken auch entwickelt hat.
Haben Sie ihn selbst eigentlich einmal erlebt?
Ja, ich habe ihn dann geschrieben, dass ich über ihn eine Doktorarbeit schreibe. Dann hat er mich eingeladen, dann bin ich nach München gefahren und habe so einen Nachmittag mit ihm diskutiert, habe ihn so Fragen gestellt, warum Tod und warum Erlösung durch den Tod Jesu. Und ja, hat philosophiert, das war sehr angenehm, er war sehr bescheiden. Zwischendrin kam dann Telefon und er musste an die Pforte und dann hat er so ein bisschen gebrummt, hat gesagt, gut, bleiben Sie mal da, denken Sie über den lieben Gott nach, ich komme gleich wieder.
Und was war das Ergebnis des Gesprächs für Sie dann?
Ja, dass ich motiviert war, weiter zu arbeiten und einiges ist mir klar geworden, wie er dieses Zusammenhang mit dem Tod und Vollendung des Lebens sieht. Also es hätte nicht unbedingt der Tod sein müssen, aber der Tod ist einfach die Vollendung des Lebens und dass er das ganze Leben gleichsam verwandelt hat, bis zuletzt. Und Tod am Kreuz, da spricht Tirana eben von der Zufälligkeit der Geschichte. Jesus ist in die Geschichte geboren worden. Und da war halt diese Situation so, dass er von den Sadduzäern ausgeliefert worden ist und ans Kreuz geschlagen worden ist. Rana wehrt sich dagegen, dass man sagt, es war alles vorprogrammiert, Gott hat es genauso gedacht, sondern das war einfach die Zufälligkeit der Geschichte, dass Jesus in die Geschichte hineingeboren worden ist und nicht irgendwie abstrakt.
Ja, und wenn Sie jetzt sozusagen an Ihre Dissertation zurückdenken, was Sie über Karl Rahner gelesen haben, was Sie über Karl Rahner geschrieben haben, wie ist das so in Ihnen persönlich dann weitergegangen, diese Beschäftigung in den vergangenen 50 Jahren? Hat Sie das noch viel beschäftigt? Hat das viel in Ihnen ausgelöst? Oder war irgendwann das Thema Dissertation abgeschlossen?
Nein, die Frage Erlösung durch das Kreuz hat mich immer weiter interessiert. Ich habe dann auch ein kurzes Buch geschrieben über die biblischen Bilder der Erlösung und habe gemerkt, dass Rana eigentlich genau das, was Lukas zum Beispiel beschreibt. Lukas hat ja auch keinen Sühne-Gedanken. Als Grieche ist eben dieser Gedanke suspekt, sondern der Buddhist ist ein Schauspiel und alle, die zum Schauspiel kamen, klopften sich an die Brust und gingen verwandelt nach Hause. Und die Sündenvergebung, Lukas beschreibt ja, Jesus hat selbst den Mördern vergeben, da dürfen wir vertrauen, dass Gott auch uns vergibt. Aber Rana deutet es dann eben so, der Tod Jesu bewirkt nicht die Vergebung. Gott vergibt, weil er Gott ist und nicht, weil Jesus gestorben ist. Aber wir haben in uns Widerstände gegen die Vergebung. Wenn wir wirklich schuldig geworden sind, glauben wir nicht an die Vergebung. Und wenn wir aber sehen, wie Jesus den Mördern vergibt, dürfen wir vertrauen, dass es nichts in uns gibt, was nicht vergeben wird. Also gerade macht es dann dogmatisch, das Kreuz bewirkt nicht die Vergebung, sondern es vermittelt die Vergebung. Und das war für mich einsichtig.
Und wenn Sie sonst an das Denken von Karl Rahner denken, was ist für Sie da das Revolutionäre, das ihn zu dem Jahrhunderttheologen macht?
Gut, einmal, dass er auch die ganze Tradition kennt und sie einfach weiterführt und einfach immer wieder fragt, was heißt das wirklich und wie können wir das verstehen? Dieses unerbittliche Weiterfragen, das hat mich fasziniert. Und natürlich auch sein Versuch, das auch verstandesmäßig zu begründen, dass das nicht so rein zufällig ist, wie etwa bei Karl Barth, da fährt alles von oben, da gibt es keine Grundlage in der Philosophie. Und er sieht ja so seine transzendentale Methode, dass der Mensch in sich schon eine Ahnung hat von Gott und sogar eine Ahnung hat, dass Gott sich in einem Menschen so offenbaren kann wie in Jesus. Das hat einfach meinen Verstand befriedigt. Und ich habe natürlich vieles andere auch gelesen, zum Beispiel der Umgang mit dem Leiden, da hat Karl Rahner für mich auch Wichtiges geschrieben. Er sagt, ja, alle ganzen TVC-Begründungen wegen der Freiheit oder dass Gott erzieht und wie auch immer so das Leid befriedigen ihn alle nicht. Die einzig befriedigende Antwort ist für ihn, das Leiden ist unbegreiflich. Und die Unbegreiflichkeit des Leidens ist ein Teil der Unbegreiflichkeit Gottes, aber Gott ist trotzdem Liebe, aber eben unbegreifliche Liebe. Das waren für mich so Gedankengänge, die ich spüre. Ja, er stellt alles in Frage und bekommt dann doch eine Antwort, die den Verstand befriedigt.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie viele tausend Seiten von Karl Rahner gelesen haben, was hier und da sicher auch wirkliche Arbeit war. Hat Rahner nicht viele Dinge einfach auch sehr kompliziert formuliert und hätte man das nicht auch einfacher sagen müssen oder können?
Ja gut, die Schriften zur Theologie, die sind manchmal schon komplizierter. Da ist ja die Hälfte sind Fragen. Es bringt ja Fragen und das und das und das und dann kommen die Antworten. Das ist manchmal schon mühsam, aber er hat ja auch spirituelle Schriften und die sind sehr gut und wir lesen ja bei uns in der Vigil immer noch an Weihnachten, an Epiphanie oder dann von Leichnam seine Texte aus dem kleinen Kirchenjahr und die sind auch sprachlich einfach meisterhaft so. Da ist er ganz persönlich und da spürt man auch seine Emotionen. Aber natürlich die anderen, das sind, da muss man denken, da kann man nicht ein. Oder Geist in Welt, das habe ich mich auch durchgearbeitet. Das ist ja nicht so einfach.
Über Ihrem Artikel in der Herder-Korrespondenz im Märzheft jetzt zum Karl-Rahner-Monat steht der Theologe der Freiheit. Jetzt haben Sie sich ja auch in Ihren Schriften sehr viel mit den Schattenseiten der Freiheit befasst. Wie sehen Sie das mit Blick auf Karl-Rahner? Ist das nicht etwas zu optimistisch, wenn man so viel von der Freiheit spricht und gerade Sie als psychologisch geschulter Denker doch eben auch wissen, welche ja, Beeinträchtigungen und Bedingtheiten es von Freiheit gibt?
Ja, es gibt immer, unsere Freiheit ist immer getrübt, auch durch unsere Lebensmuster, das sagt Karl-Rahner auch in ähnlicher Weise. Aber trotzdem müssen wir dran festhalten, es gibt immer einen freien Spielraum, auch wenn ich doch so in schwierigen Verhältnissen erzogen worden sind, aufgewachsen bin, gibt es einen kleinen Spielraum der Freiheit. Und Karl-Rahner sagt ja, an dem Tod wird diese Freiheit dann absolut, da gibt es jetzt nochmal die einzig absolute Freiheitsentscheidung ist im Tod, wenn die Seele sich vom Leib trennt.
Mit Karl-Rahner verbindet man ja auch das Stichwort der anthropologischen Wende in der Theologie, dass die Theologie stärker auf den Menschen reflektiert, vom Menschen aus denkt. Führt das für Sie oder inwieweit führt das nicht zu einer Fixierung auf das Menschliche, den Menschen und damit auch das Allzumenschliche?
Gut, Rahner sagt ja, der Mensch ist nur Mensch, wenn er über sich hinausgeht. Also insofern gehört die Beziehung zu Gott wesentlich zu Menschen. Also er bleibt nicht beim Menschen stecken, sondern er spricht vom Menschen so, dass man über den Menschen nicht sprechen kann, ohne über Gott zu sprechen, weil wenn der Mensch seine Offenheit auf Transzendenz verleugnet, dann verleugnet er ein Stück seines Wesens. Also nicht, dass es beim allzu Menschlichen bleibt. Und Rahner denkt natürlich in den ersten Schriften mehr philosophisch nach über den Menschen. Das ist dann etwas abstrakt, aber in den zweiten letzten Lebenshälfte hat er doch auch sehr viel existenziell geschrieben, wie der Mensch in der Todverfallenheit mit seiner Angst, mit seinem Alltag, mit seiner Lehre und dass er trotzdem eben festhält an diesem Jesus, der eben Trost gibt mitten im grauen Alltag. Und da merkt man so vielleicht auch manchmal die depressive Seite von ihm, wenn man über den Alltag spricht, dann spricht er schon etwas auch pessimistisch drüber, aber er so in Treue lebt er hindurch. Das haben wir auch imponiert, so diese Bescheidenheit. Wenn er sagt, hat er wahnsinnig viel geschrieben, sagt er ja, eigentlich war er faul, hat er nur jeden Tag gearbeitet und so. Aber es ist auch so ein Mensch, die gute Menschlichkeit, die da drüber kommt und nicht abgehoben sein.
Ja, aber hat sich dadurch auch bei Rahner Ihrer Wahrnehmung und Lektüre nach das Gottesbild verändert? Ist Gott dem Menschen dadurch näher gekommen oder bleibt er nicht letztlich doch bei Rahner der ja transzendente, teilweise unverständliche, geheimnisvolle, so dass die Menschen eben darauf angewiesen sind, zum Beispiel sich stärker an Jesus zu orientieren?
Und natürlich Rahner nennt Gott das absolute Geheimnis, aber ich denke, da wird auch dem Menschen gerecht, weil ein zu konkretes Gottesbild ist ja immer auch gefährlich, wenn wir, manchmal sind die zu konkreten Gottesbilder ja auch eine infantile Projektion unserer Vater- und Mutterprojektionen. Und wenn wir älter werden, merken wir, diese Bilder tragen nicht. Und dann die Frage, geben wir Gott ganz auf oder und das Geheimnis, das aber doch mit du ansprechbar, wo ich bin und natürlich der in Jesus sichtbar wird. Ich glaube nicht, dass Rahner eine Fixierung auf Jesus hat, sondern er sieht, für ihn ist Gott das Ziel, aber Jesus ist immer wieder die Hilfe, wenn Gott so abstrakt ist, dass ich sage, in diesem Menschen spricht Gott etwas aus und da komme ich vielleicht an das Herz Gottes. Es ist ja gerade auch wichtig, das Herz Jesu ist. Dann wird das Herz Gottes für uns sichtbar.
Ja, das leitet eigentlich schon schön über zu meiner Abschlussfrage. Was sind aus Ihrer Sicht die ja, wichtigsten Impulse von Karl Rahner für eine christliche Spiritualität heute, also mehr als 40 Jahre nach seinem Tod?
Ein wichtiger Punkt ist für mich, Karl Rahner glaubt ja, dass jeder Mensch eine Ahnung von Gott hat. Und ich würde das eher psychologisch sehen. Ich glaube daran, dass jeder Mensch sich im Grunde nach Gott sehnt. Und wir können als Priester, als Seelsorger oder als Theologen die Menschen nur berühren, wenn wir an ihre Sehnsucht glauben. Wenn wir sie belehren wollen mit unserem Glauben, dann reden wir über ihre Köpfe hinweg. Aber wenn wir an die Sehnsucht des Menschen oder an seine Offenheit für Gott glauben, dann können wir auch so von Gott sprechen, dass seine Sehnsucht angesprochen wird, dass die Weisheit seiner Seele berührt wird. Und dann wird unser theologisches Sprechen nicht abstrakt und über die Köpfe hinweg, sondern berührt sie im Tiefsten. Und das ist für mich die wichtigste Erkenntnis auch von Rahner, so von Gott zu sprechen, dass der Mensch in seiner Sehnsucht wahrgenommen wird und berührt wird.
Ja, Pater Anselm, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Anselm Grün über das Erbe Karl Rahners im Gespräch mit Stefan Orth. Die aktuelle Ausgabe der Herder-Korrespondenz mit dem Themenschwerpunkt Karl Rahner und natürlich mit dem erwähnten Artikel von Anselm Grün, die ist jetzt erhältlich. Wie und wo, das lest ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Tja, und was denkt ihr über Karl Rahner? Her mit euren Gedanken über Instagram oder Facebook per E-Mail oder über die Webseiten der Herder-Korrespondenz oder der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Bitte empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen, und helft uns gern mit einer 4- oder besser noch 5-Sterne-Bewertung bei Apple oder Spotify. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Orth, Annika Schmitz und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.